Pauline aber schluchzte und trompetete so lange, bis sie in ihre Kammer ging und sich den allgemeinen Liebesbriefsteller hervorlangte. Und als sie da den Brief von Seite 96 fand, Vorwürfe an eine liebende Braut wegen mehrfacher Untreue, da schrieb sie ihn halb ab und flickte noch einige Sentenzen aus der Zurückweisung eines Verehrers aus Vernunftgründen und aus dem Versuch um Wiederanknüpfung eines abgebrochenen Liebesverhältnisses ein. Denn wie schon mehrfach bemerkt, Pauline arbeitete gern mit der Feder. Und danach hatte Pauline ihrem Emil Kubinke schon so gut wie verziehen und war wieder ganz vergnügt und munter, sodass Frau Betty Löwenberg mit Recht zu der Ansicht kam, dass die rotblonde Pauline ihr gegenüber doch nur ein sehr gering differenziertes Empfindungsleben hätte. Ach, und zur gleichen Stunde ging es sicherlich Emil Kubinke weit weniger gut als der rotblonden Pauline. Und er konnte keineswegs so schnell wie sie sein seelisches Gleichgewicht wiederfinden. Emil Kubinke war in das Zimmer 28 gegangen und er hatte geglaubt, er träte in einen stolzen Raum, der überragt von dem Bild der Justitia wäre. Hinter erhöhten Tischen säßen die Herren Richter, säßen die Gerichtsschreiber, die Schöpfen und Beisitzer und in der Mitte stände, alle um Haupteslänge überragend, der Herr Staatsanwalt selbst. Und es ginge sehr ernst, gemessen und würdevoll zu, so dass man kaum zu atmen wagte. Stattdessen aber kam Emil Kubinke in ein richtiges bürgerliches Zimmer, ganz ähnlich wie eine Polizeiwache sah es aus. Und an einem langen Tisch saßen rechts ein junger Herr und links ein junger Herr und die kritzelten auf große Bogen. Und in der Mitte saß ein Mann in schwarzer Robe und mit einer weißen Krawatte, stützte die Ellbogen auf den Tisch und hielt bedächtig sein Haupt. Sehr blond war er, sehr blauäugig und die Säbelnarben über Backen und Stirn zogen als weiße Straßen durch die trinkfreudige Röte seines gelangweilten Gesichts. Und ringsum standen 20, 30 Menschen und hüben und drüben maßen sich Gruppen mit feindlichen Blicken. Und der Richter selbst hörte müde und stumm ein paar Leuten zu, die durch Einwendungen und Gegeneinwendungen einander mundtot zu machen strebten. Und richtig, drüben in einer Ecke stand schon die dicke Hedwig in ihrem braunen Jackett und in dem Hut mit den Moosrosen. Und sie sah rot und munter aus und sie lachte über das ganze Gesicht. Aber man muss nicht etwa denken, dass sie Emil Kubinke gegenüber verlegen war. Nein, sie nickte ihm sogar ganz vertraulich zu, wie einem alten Bekannten, den sie gern wieder sah. Emil Kubinke jedoch strafte sie mit stummer Verachtung und sah stolz an ihr vorbei. Und bei der dicken Hedwig stand ihr Stiefvater, der würdige Schuhmachermeister August Schneider aus Prenzlau, mit einem grünlichen Friesmantel, mit Kriegsmedaillen auf der Brust und einem Zylinder, den schon zweimal das Märkische Museum zu erwerben versucht hatte. Aber Herr Schneider gab ihn nicht fort. Sein Großvater hätte ihn getragen, sein Vater hätte ihn getragen und sein Sohn solle ihn wieder tragen. So war Herr August Schneider aus Prenzlau. Ja, wenn aber Emil Kubinke glaubte, dass der Prozess Lämchen kontra Kubinke als erstes und einziges auf der Tagesordnung stände, dann war er schwer im Irrtum. Da kam erst ein Mann, der sich mit seiner geschiedenen Frau herumstritt. Sie solle ihm wenigstens die Betten herausgeben. Aber da die Frau die Betten versetzt und die Pfandscheine verschärft hatte, so war für den Ehegatten nichts mehr zu holen. Und leid tat das niemandem. Denn der beste Bruder war ja keineswegs. Und dann klagte ein Mieter gegen seinen Hauswirt, dass er in der feuchten Wohnung Rheumatismus bekommen hätte. Und dann kam dieses und jenes, und Emil Kubinke stand ganz ruhig und sah auf das Thermometer und die Heizung, memorierte seine Rede und sagte sich gerade noch, dass der Richter sicherlich eine Excelsior-Bartbinde benutzen müsse. Er, Emil Kubinke, war mehr für die amerikanische Mode. Als es mit einem Male ganz unerwartet hieß, Lämchen kontra Kubinke. Und in diesem Augenblick ging die Tür auf und ein kleiner Herr mit einem braunen Spitzbart stürzte mit einer Aktenmappe zum Tisch, postierte sich grüßend dem Richter gegenüber, stellte sich neben August Schneider aus Prenzlau, trat vor die dicke Hedwig mit ihrem braunen Jackett hin. Gerade wie ein Sekundant auf der Mensur, der bereit ist, jeden Hieb herauszufangen. Aber ich will hier nicht die Phasen des Prozesses Lämchen kontra Kubinke aufrollen. Nein, ich will das wirklich nicht tun. Denn wenn schon Hedwig, da es sich ja bei Gustav Lehmchen um ihren Sohn drehte, von ihrem Recht der Zeugnisverweigerung hätte Gebrauch machen können, aber es kam gar nicht dazu, dass sie gefragt wurde, so sehe ich nicht ein, warum ich nicht hier an dieser Stelle für den Beklagten von meinem Recht der Zeugnisverweigerung Gebrauch machen soll. Denn niemand wird bezweifeln, dass mir Emil Kubinke mindestens ebenso nahe steht und dass ich mit dem Beklagten ebenso verwandt und verschwägert bin wie die Mündelmutter Hedwig mit Gustav Lehmchen. Und außerdem hatte ich nicht ganz zu Anfang dieser Geschichte versprochen, den Schleier nicht zu weit zu heben und ihn stets ganz schnell, keusch und scheu wieder fallen zu lassen? Ich hoffe, man wird sich dessen noch erinnern und nicht von mir fordern, dass ich etwa hier noch ganz zum Schluss meiner Erzählung, nachdem ich nie auch nur um Haaresbreite den geraden Pfad der Sittlichkeit verlassen habe, hier die Konvention verletze, die mir und dem Leser gleich heilig ist. Also nur so viel möchte ich sagen, dass Emil Kubinke gar nicht, ja durchaus nicht, keineswegs dazu kam, seine wundervolle Rede zu halten. Dass dafür aber August Schneider aus Prenzlau sich auf die Brust schlug, dass die Kriegsmedaillen klirrten, er möchte den Friseurgehilfen bitten, hier etwa nicht ausfallen zu werden. Seine Stieftochter wäre ein hochanständiges Mädchen und der Mensch hätte sie für ihr ganzes Leben ins Unglück gestürzt. Ja, sagte Hedwig. Und so eine, die sich mit jedem gemein macht, wäre seine Stieftochter nicht. Davon könne der hohe Herr Gerichtshof überzeugt sein. Und sowas hätte sie auch zu Hause bei ihm nicht vor sich gesehen. Nun muss man ja sagen, dass der Richter keineswegs parteiisch war. Er gähnte bei den Worten des Kriegsveteranen, Schuhmachermeister August Schneider aus Prenzlau, und er gähnte bei den Worten Emil Kubinkes. Und als Emil Kubinke mit seinem Haupteinwand kam, da fuhr sofort der Rechtsanwalt Schlesinger III dazwischen. Er sagte, dass er mit dieser Einwendung vor dem Richter wohl nicht durchdringen würde, da das Gesetz den als Vater anspricht, der sich der Gunst der Mündelmutter zwischen dem 302. und dem 180. Tag vor der Geburt erfreut hat. Und selbst wenn der von dem Beklagten hier angegebene Termin der richtige wäre, und der Beklagte ist ja nicht verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, so würde auch diese Tatsache, wie jeder Kalender zeigt, keineswegs gegen die unterstellte Vaterschaft des Beklagten sprechen. Und dann sagte Schlesinger III, und er machte eine leichte Verbeugung vor dem Richter, ich stelle anheim. Emil Kubinke war jetzt ganz verdattert, denn er fühlte plötzlich, dass die Sache für ihn schlimm stand. Ja, meinte der Richter und kniff das eine Auge ein. Wollen Sie nun die Behauptung aufstellen, dass während der Konzeptionszeit eine andere Person mit der Mündelmutter verkehrt hat? Es muss doch, stotterte Emil Kubinke. Weiter kam er nicht. Wollen Sie hier die Behauptung aufstellen, unterbrach der Richter. Und jetzt war er ganz Hauptmann der Reserve. »Ich weiß nicht«, brachte Emil Kubinke vor. »Wollen Sie sich auf die Mündelmutter selbst beziehen?« Der Richter hob die Stimme, dass alle im Saal aufschauten. Und wenn man Emil Kubinke jetzt auf der Stelle erschlagen hätte, er hätte keine Ahnung gehabt, was eine Mündelmutter überhaupt ist? Ach, mit den Examen hatte Emil Kubinke nie Glück. »Haben Sie noch etwas anzuführen?« schmetterte der Richter, und er hatte keineswegs so freundliche blaue Augen wie eingangs, da er noch gähnte. »Es ist aber doch unmöglich«, zeterte Emil Kubinke, und da fiel ihm ein Wort seiner Rede ein. »Vom medizinischen Standpunkt aus unmöglich«, aber der Richter, der von Amtes wegen von der Medizin nicht sehr viel hielt, stülpte auch schon mit einer Handbewegung das schwarze Barett auf. »Erkannt und verkündet«, sagte er mit so viel Ernst und Würde, dass alle ringsum erzitterten und sogar der Gerichtsdiener, der im Stehen schlief, auffuhr. »Erkannt und verkündet«, der Beklagte wird verurteilt. Weiter hörte Emil Kubinke gar nichts. Er stand nur noch immer und starrte den Richter an. Es ist unmöglich, medizinisch unmöglich, zeterte er. Sie können nach Hause gehen, brüllte der Richter mit einer Stimme, als ob er einen Schlafwandler wecken wollte. Hier ist die Sache zu Ende. Ich stelle Ihnen anheim, Berufung einzulegen. Und schon hatte der Gerichtsdiener Emil Kubinke bei der Schulter ergriffen und führte ihn zärtlich mit gelinder Gewalt zur Tür hinaus. Man kann es auch dem Richter durchaus nicht übel nehmen, dass er die Sache beendete, denn er hatte noch 7 andere Sachen für 9,5 angesetzt. Draußen auf dem Korridor aber sah Emil noch einmal die dicke Hedwig. Und sie hatte Herrn Schneider aus Prenzlau untergefasst und ihr Gesicht glänzte vor Freude, weil nun jemand für ihren Gustav zahlen musste und weil sie den Prozess gewonnen hatte. Gewonnen sogar, ohne dass es zum Schwur gekommen war. Denn Hedwig hätte Stein und Bein geschworen. Geschworen hätte die dicke Hedwig, dass sich die Balken bogen. Sie hätte, ohne mit der Wimper zu zucken, einen glatten Meineid hingelegt. Und es gab überhaupt keinen Eid, den sie nicht geschworen hätte, ohne das geringste Bedenken. Denn sie hatte das Gefühl, dass sie hier kämpfen müsse. Und für einen Kampf waren alle Mittel erlaubt. Und den hätte ich kennenlernen mögen, dem es gelungen wäre, eine dicke Hedwig von der Heiligkeit eines Eides zu überzeugen. Nein, sie hatte sich ganz fest und sicher darauf vorbereitet zu schwören, und sie hatte die linke Hand schon krampfhaft nach unten gehalten, um den Eid abzulenken. Aber da, zu ihrem größten Erstaunen, war sie ohne ein Wort, ohne eine Frage davongekommen. Wirklich, so einfach hatte sie sich das nicht vorgestellt. Der Rechtsanwalt Schlesinger III jedoch hatte im Gegensatz zu dem Richter den Eindruck gewonnen, dass der brave Emil Kubinke keineswegs mit Fug und Recht verurteilt worden war. Und deshalb klopfte er ihm heimlich auf die Schulter und sagte im Vorbeigehen so ganz leise zu ihm: »Hören Sie, junger Mann, legen Sie Berufung ein, aber ganz schnell.« Denn, wie schon einmal erwähnt, Rechtsanwalt Schlesinger III war eben noch ein junger Rechtsanwalt, der noch nicht gar lange in der juristischen Tretmühle steckte und der noch nicht völlig abgestumpft gegen die Empfindung war, dass es neben dem Gerichtsrecht doch ein lebendiges Recht geben müsse, in dem nicht der Buchstabe, sondern das Gefühl entscheide. Aber als Emil Kubinke sich aus seiner Lethargie aufraffte und den Rechtsanwalt Schlesinger III noch etwas fragen wollte, da war der schon längst auf und davon, war im Gewühl des Korridors verschwunden. Denn Schlesinger III hatte heute noch 8 Termine wahrzunehmen und die anderen Gegenparteien dachten gar nicht daran, ihm die Sache so leicht zu machen, wie es ihm der ahnungslose Oberquartaner, der Friseurgehilfe Emil Kubinke, gemacht hatte. Aber im Laden des Herrn Zidorn war heute große Aufregung. Denn Herr Tesch war noch einmal schnell heruntergekommen, bevor er weiterging, und hatte sofort Herrn Zidorn und Herrn Neumann alles erzählt, was sich oben bei Löwenbergs begeben hatte. »Denken Sie an! Die hat doch ja nicht gewusst, die rote Pauline! Sagt der Kubinke seiner Braut kein Wort von sowas! Na, die hat nicht geheult, wie sie es gehört hat. Wie ein Schlosshund hat sie geheult. Passen Sie auf, meine Herren, die gibt ihm einen Laufpass. Und wie ich den Kollegen Kubinke kenne, fällt der heute auch rein!« Den knicken sie da der Hammelbeene. 1, 2, 3. Denn vors Gericht, wissen Sie, vors Gericht, da ist der nicht helle hier noch. Da muss einer ganz anders sein wie Kubinke. Aber ich mache jetzt nur, dass ich fertig wäre. Den Kubinke muss ich kommen sehen. Den Spaß jönne keinen anderen. Und damit war Herr Tisch aus der Tür und stürmte hinauf zu Markowskis. Herr Markowski, sagte er lachend. Das gibt's in Hauptknatsch. Mit dem Kubinke fahren sie heute ab. Der muss Alimente für ihre alte Hedwig zahlen. Sehen Sie mal nachher zu uns runter. Aber sagen Sie nicht, dass Sie deswegen kommen. So ganz nebenher. Das müssen Sie sich mit anhören. Und Herr Tesch rasierte sogar Herrn Markowski nicht einmal nach. So eilig hatte er es. Herr Neumann aber sah immer von der Arbeit aus durch die Glastür, ob Kubinke noch nicht wiederkäme. Und wenn er nichts zu tun hatte, dann stand er an der Seitenscheibe Wache und blickte die Straße hinab, ob nicht Emil Kubinke da hinten auftauchte. Aber da kam Herr Tesch ganz außer Atem in den Laden. »An der Ecke kommt er!« schrie Herr Tesch. »Jetzt Ohren steif halten! Neumann, nicht lachen! Neumann, ganz ernst bleiben, Mensch!« Wirklich, an der Ecke, da kam Emil Kubinke. Er konnte gar nicht sagen, wo er entlang gegangen war, wie er bis hierher gelangt war. Er sah nur wieder seine alte Straße mit den 4 Baumreihen und der langen Kette von Bogenlampen und sagte sich, dass er jetzt gleich zu Hause wäre, ohne dass ihm klar war, was er dort zu tun hätte. Ja, Emil Kubinke hatte noch nicht recht begriffen, was eigentlich geschehen war. Denn es ist merkwürdig, dass uns alle üblen Dinge im Leben viel weniger in den Kopf wollen als die angenehmen. und Emil Kubinke kam herangewandelt, wie Paris mit einem goldenen Apfel in der Hand, mit einer goldfarbigen Apfelsine in der Hand. Und Emil Kubinkes Gesicht war sehr nachdenklich, als überlege er, wem er den goldenen Apfel als Preis geben sollte. Der Venus Pauline, der junonischen Emma oder der streitbaren Athene Hedwig Lehmchen. Diese Apfelsine aber hatte Emil Kubinke auf seltsame Art gekauft. Vor dem Amtsgericht war er stehen geblieben, tief in Gedanken. Und da war so etwas Gelbes, Flimmerndes, auf das er hinuntersah. Und es ging nicht fort und es ging nicht fort. Und plötzlich fragte ihn ein Mann, wie viel Apfelsinen er ihm geben könne, denn die ganze Zeit hatte Emil Kubinke auf einen Straßenkarren voll von Apfelsinen gestarrt. Und da stotterte Emil Kubinke, eine, gab dem Mann einen Groschen und ging fort, seine Apfelsine in der Hand balancierend. Und er trug sie noch ganz vorsichtig, ernst und nachdenksam, als er in Zidons Laden trat und vor sich hin murmelte, ich lege Berufung ein. Berufung lege ich ein. Ich lege Berufung ein. Na, wie war's denn, Kubinkechen? Sagte Tesch und patschte ihn mit der Hand auf die Schulter. Glücklich frei? Ich lege Berufung ein. Mensch, Sie haben sie verdonnert, schrie Tesch. Na, bleiben Sie mal so bei, sagte Neumann und griente übers ganze Gesicht. Er konnte nicht ernst bleiben. Was wird denn da Ihre Braut zu sagen? Herr Zidorn kam auch herein. »So war's richtig, Kubinke«, meinte er. »Ich hab's kommen sehen. Das haben sie nun davon.« »Na, warum haben sie denn eigentlich nicht die anderen angegeben, Kubinkechen?« fragte Tesch sehr vertraulich und zwinkerte Neumann zu. »Wer kann denn der Person das beweisen?« sagte Emil Kubinke. »Was? Beweisen?« schrie Tesch. »Die ist doch mit den Schlechter gegangen und mit den Zigarrenfritzen und mit den Briefträger. Die müssen ran.« Die müssen schwören, da jemand zu Veilchenfeld. Veilchenfeld, sag ich Ihnen, ist scharf auf Alimente. Das Aas machen wir doch meineidig. Aber warum haben Sie mir denn das nicht gesagt, Herr Tesch? Meinte Emil Kubinke und atmete ganz tief. Na, warum haben Sie mich denn nicht gefragt? Sie haben immer Wunder wie stolz getan. Ich hab gedacht, Sie wissen es allens. Herr Markowski trat in den Laden. »Wie ist denn das mit Aurora?« fragte er gleichgültig. »Hat sie es gemacht?« »Aurora? Die hat auch gestern gar nicht gestartet«, meinte Herr Zidorn. »Herrgott, Kubinke«, rief Markowski erstaunt, und er spielte seine Rolle sehr gut. »Was ist Ihnen denn? Wie sehen Sie denn aus?« »Den haben sie nett ausgezogen«, lachte Neumann. »Der muss blechen, und so dicke hat er's doch auch nicht. Wo soll er's denn hernehmen? Er kann sich's doch nicht aus den Rippen schneiden.« »Ach, Quatsch«, unterbrach Herr Tesch. »Haben Sie mal keine Bange, Kubinkechen. Lassen Sie sie ruhig auf Sie zukommen. Da zahlen Sie einfach nicht, nicht einen Groschen für die Gesellschaft. Was Sie nachher haben, gehört alles Ihrer Frau.« »Was ist denn mit Herrn Kubinke?« fragte Markowski wieder. »Na, wissen Sie denn nicht, Herr Markowski?« rief Tesch lachend. »Kollege Kubinke, der muss doch vor den Jungen von ihrer alte Hedwig den Vater markieren. Eben haben sie ihn verknackt.« Aber Herrn Markowski tat doch der kleine Emil Kubinke leid, der so ganz verkümmert und verschüchtert immer noch mit seinem Autoschal und seiner Apfelsine im Laden stand. Und Herr Markowski legte ihm tröstend die Hand auf die Schulter. »Machen Sie sich ne Strauß«, sagte er. »So was kann jedem passieren. Das kann sie ja Ihnen passieren, der Frau und Kinder hat. Die Hauptsache ist«, setzte er philosophisch hinzu, »die Hauptsache ist, dass das Kind Luft hat.« »Wir legen Berufung ein«, rief Tesch wieder, der jetzt die Sache zu seiner eigenen gemacht hatte. »Heute Nachmittag, jeg mit Kubinke zu Veilchenfeld. Das Aas machen wir meineidig.« »Seien Sie doch ruhig, Tesch«, rief Herr Zidorn. Denn Herr Zidorn liebte es nicht, dass es in seinem Institut lärmend zuging. »Da kommt ein Kunde!« »Auf verflucht!« rief Neumann. »Weiter nichts.« »Sie sind doch Herr Kubinke, nicht wahr, Herr Kubinke?« sagte der lange, schlanke Herr mit dem Hohenzollernmantel und dem Biberkragen. Und um seine Mundwinkel zuckte ein Lächeln, ein ganz geheimes und heute durchaus nicht nur bürokratisch verbindliches Lächeln. Ja, er war Emil Kubinke, das konnte er nicht leugnen. Und wieder kritzelte der Mann und wieder hatte Emil Kubinke so ein kleines gelbes Kuvert in der Hand.
»Kollege«, schrie Tisch, »das ist das Urteil. Lassen Sie einen doch mal sehen, damit jemand leicht zu Veilchen fällt.«
Und schon riss Herr Tesch Emil Kubinke das Papier aus der Hand und öffnete. Aber kaum hatte er hineingesehen, mit Augen, die ganz klein waren, wie Glühkäfer, als er sich auf einen Stuhl warf, lachte und schrie und sich auf die Schenkel klopfte. Er war ganz von sich, der Kollege Tesch.
»Menschenskind, Kubinkechen«, schrie er, »das ist ja von der anderen, das ist ja von Emma Zisko, das ist ja von der lange Emma.« »Noch ein Junge! Gerhard heißt der Bengel. Jünter Gerhard heißt er. Die hat sie auch als Vater angegeben. Sehen Sie, hier steht's. Hier haben sie es schwarz auf weiß. Unverehelichte Choristin Emma Zisko am 14. November Gerhard Günther Zisko. Feinen Abend. Geschmack hattet, Mädel. Hier steht's, Kubinke. Lesen Sie es selbst, wenn Sie es nicht loben. Hier steht's. Herr Neumann, da sehen Sie her, Herr Markowski. Gerhard Günther Zisko. Hier haben Sie es.
Ja, der Kubinke meint auch, doppelt hält besser,
rief Neumann. Er saß auf dem letzten Sessel, hielt sich den Kopf und trampelte mit den Füßen.
Der hat eine ganze Hetze, Kinder, aber er zahlt nicht, das kriegt er fertig.
Neumann lachte, dass die Scheiben zitterten.
Ich kann nicht mehr.
Und auch Herr Zidorn und Herr Markowski vergaßen ganz ihre Würde und schrien vor Lachen. Und nur der kleine Oberquartaner, der Friseurgehilfe Emil Kubinke, stand da mit seinem Autoschal um den Hals und seiner Apfelsine in der einen Hand und mit dem gelben Wisch in der anderen, ganz ruhig wie versteinert. Er war nicht stark genug, er war nicht roh genug. Wie die Wölfe würden sie hinter ihm her sein. Wie sein Schatten würden sie ihm folgen, wohin er sich auch verkriechen mochte. Und ganz ruhig ging Emil Kubinke hinaus, um sich umzuziehen. Was hatte er, Emil Kubinke, denn mit all dem zu tun? Und nun, la farce est jouée, tirez le rideau. Am Nachmittag, die Sonne war draußen irgendwo ganz rot hinter Wäldern untergegangen. Sie war in weiten Fernen in das eisige Meer hinabgesunken, war hinter Mauern und Städten verschwunden. Und es lag ein blaues Licht über den Schneetüchern, die das Feld deckten, und über den Dächern und Höfen. Ja, es drang selbst bis in die Zisterne, bis zu Luther, Dante und dem Apoll von Belvedere, die da unten mit ihren Schneehauben zwischen Taxus und Thujabüschen standen. Und die dicke Hedwig führte vorsichtig Herrn August Schneider aus Prenzlau über den Potsdamer Platz, denn sie wollten heute den gewonnenen Prozess in der Bauernschenke feiern. Und die lange Emma zankte sich gerade in ihrer Bude in der Mauerstraße mit ihrer Wirtin eines seidenen Unterrocks wegen, der ihr doch gehörte und den die Wirtin für sich beansprucht hatte. Und Pauline ging seelenvergnügt und trällend mit Goldhänschen auf dem Arm vor der Ritterburg auf und nieder. Heute Abend wollte sie ihrem Bräutigam mal ordentlich den Kopf waschen, denn so etwas dürfe sie auf keinen Fall einreißen lassen. Und den Brief musste er auch schon bekommen haben. Und der Matrose Gustav Schmelow putzte gerade mit roten Fingern auf seiner Majestät Panzerkreuze Horido an einem Maschinengewehr und sang dazu, »Als ich jüngst nach Hamburg kam, waren schöne Mädchen da.« Und der Hilfsbriefträger Schulze begann eben seine fünfte Bestellung. Aber Emil Kubinke wusste von all dem nichts. Schade, dass er nicht hören konnte, wie Herr Piesecke sagte, »Der junge Mann hat mir nie gefallen. Er war immer zu leicht.« Schade, dass er von all dem nichts mehr sah und hörte. Dass Emil Kubinke seinen ihm gerichtlich zuerkannten Sohn nicht mehr sehen sollte. Der war ganz der Vater. Es fehlte nur der Anker auf dem Unterarm und die Krawatte mit dem Totenkopfring. Und Gustav Schmelo war fertig. Schade, dass Emil Kubinke von all dem nichts mehr sah und hörte. Denn als Herr Tesch Emil Kubinke aus seiner Bodenkammer abholen wollte, um mit ihm zu Veilchenfeld zu stiefeln, da hing Emil Kubinke schon lange, viel zu lange am Dachsparren. In Wut und Scham, in Ekel und Angst hatte er ohne Besinnen das Leben fortgeworfen wie ein Kleid, das beschmutzt worden ist und das man sich nun vom Leibe reißt und in die Ecke schleudert. Sie aber, diese wundervolle Kadrille des Lebens mit ihrem Chassé-Croissé, ihrem Hinüber und Herüber, mit dem ewigen Changer les Dames, sie raste, wogte, wirbelte weiter. Mit den Hunderttausenden von Paaren, die nach sanften Rhythmen sich drehen und mit wilden, heißen Wangen dahinstürmen, mit ihren Tänzerinnen, die von Arm zu Arm fliegen und ihren Tänzern, die die Gefährtinnen umschließen, um schon zur nächsten Tour eine andere zu erkiesen. Und keiner dachte daran, denen nachzublicken, die den großen Festsaal des Lebens scheu und müde verließen.